Ecke für Man U von Beckham. Kopfball, Achtung, Tor, Tor, der war nicht im Abseits, der Treffer gilt, Vorlage. Es hätte eine Nacht der Helden werden können, es ist eine Nacht der Tränen, der Enttäuschung.
Barcelona. Für viele Menschen ist die Stadt an der spanischen Mittelmeerküste die perfekte Urlaubsdestination. Für den FC Bayern und seine Fans dagegen wird Barcelona, genauer gesagt das Stadion Camp Nou, an diesem Abend ein Ort des Grauens. Der 26. Mai 1999 wird zum schwärzesten Tag der Vereinsgeschichte. Es ist das Champions-League-Finale gegen Manchester United. Es sollte eine Nacht des Triumphes werden. Doch am Ende liegen die Bayern-Spieler am Boden. Wie Günter Koch in seiner Radioreportage im Bayerischen Rundfunk sagt, ist es eine Nacht der Tränen. So eine dramatische Niederlage hat die Fußballwelt noch nicht gesehen. Für die Bayern ist sie aus mehreren Gründen äußerst schmerzhaft. Nicht nur die Art, wie sie dieses Finale verlieren, ist extrem bitter. Was noch dazu kommt, der FCB jagt jetzt schon seit 23 Jahren dem Champions-League-Titel hinterher. Die Tragödie von Barcelona erschüttert den Verein bis ins Mark. Da wieder rauszukommen, wird für Trainer Ottmar Hitzfeld und Spieler wie Stefan Effenberg und Oliver Kahn die schwierigste Aufgabe ihrer Karriere. Was sie in der Nacht von Barcelona noch nicht wissen, was sie in den nächsten 2 Jahren erleben werden, wird Fußballgeschichte schreiben. Triumphe, Skandale und Tragödien. Wenn es dem FC Bayern an einem nicht mangelt, dann ist es Drama. Und nie gab es davon so viel wie rund um die Jahrtausendwende. Erst verliert die Mannschaft dramatisch das Champions-League-Finale gegen Manchester United.
Die Mutter aller Niederlagen.
Doch dann leisten Trainer und Spieler einen Schwur. Diesen Henkelpott, den holen wir uns. Komme, was wolle.
Im Kopf war immer Champions League der große Pott.
Aber natürlich ist die Champions League meine persönliche Weltmeisterschaft.
Es startet eine Reise, die spannender und spektakulärer nicht sein könnte. Und die 2 Jahre später mit dem Champions-League-Finale in Mailand ihren Höhepunkt findet. Ich bin Felix Kneidel, der Host dieses Podcasts. Anfang der Nullerjahre war ich 11 Jahre alt und emotional voll dabei. Diese Epoche hat auch mein Leben entscheidend geprägt. Heute leite ich beim Kicker den Videobereich und tauche über 25 Jahre später nochmal ein in diese verrückte Zeit. Ich nehme euch mit auf die bewegte Reise von Barcelona 99 nach Mailand 2001. Wir lassen die sprechen, die hautnah dabei waren. Spieler, Trainer, Weggefährten.
Das war ja Dramatik. Dramatik pur.
Wenn es einen Wahnsinn gab, dann war es das in diesen Jahren.
Ihr werdet Einblicke bekommen, die ihr so noch nie gehört habt. Und dabei auch von den größten Gegnern der Bayern hören.
Und wir haben sie richtig geschreddert, ne? Also wir haben jetzt nicht glücklich gewonnen oder so, sondern wir haben sie in dem Spiel echt geschreddert. Ne?
Es ist hier nicht ein Verein, wo es schickimicki machen kann. Hier muss gearbeitet werden.
Wir werden Zeuge legendärer Konflikte.
Dennis hat geglüht.
Stellt euch mal vor, ja, das würde heute passieren. Wahrscheinlich würden 10 Spieler kündigen und der Verein wird auseinanderfliegen.
Die Alarmglocken klingelten, läuteten bei mir.
In der Zukunft könnt ihr das nicht machen, sonst müssen wir uns alle einen anderen Beruf suchen. Das ist vielleicht gescheiter.
Und der Effe haut den um, ohne Rücksicht auf Verluste. So quasi gestanden Stefan Effenberg und jetzt weißt du, wer hier Chef ist. Das war damals so eine Psychoaktion.
Und lauschenden emotionalen Reportagen dieser Zeit.
Was ist eigentlich hineingefahren in den Fußballgott? Himmel und Hölle auf einen Blick.
Und der Iker Casillas träumt von der Oma.
Kahn hält den Ball. Kahn hält erneut den Ball und wie?
Also Effenberg, du kannst der Rote, du kannst der Lilane, du kannst der Grüne, du kannst ohne Lederhosen rumlaufen. Mir ist das alles egal. Aber den Strafstoß, den musst du reinschießen.
Das ist weit mehr als die Story eines unglaublichen Comebacks. Es ist eine Geschichte über Rückschläge und dunkle Täler.
Darum hatte ich ja auch Burnout und das ist schlimm.
Aber auch über Zusammenhalt und den unbändigen Willen, sein Schicksal zum Guten zu wenden.
Es ist wie ein unsichtbares Band, was einen da miteinander verbindet. Das kann man gar nicht beschreiben, das kann man gar nicht erklären.
Als kleiner Junge hat mich die Dramatik dieser 2 Jahre von Mai 99 bis Mai 2001 emotional mitgerissen wie kaum etwas anderes. Als Sportjournalist frage ich mich heute, Wie haben die Bayern das bitte geschafft? Wie wurde aus dem Trauma von Barcelona am Ende der große Triumph von Mailand? In den nächsten 6 Folgen gehen wir genau dieser Frage gemeinsam nach. Das ist Trauma und Triumph, der FC Bayern und seine Wiederauferstehung. Ein Kicker Plus Podcast. Folge 1. 2 Ecken ins Herz. Am Anfang unserer Reise herrscht die große Stille. Wir sind in den Katakomben des Camp Nou. Es ist mittlerweile kurz vor Mitternacht am 26. Mai 1999 und die Fußballwelt ist nicht mehr die, die sie noch vor wenigen Stunden war. Denn sie hat gerade das dramatischste Champions-League-Finale der Geschichte erlebt. Während die Spieler von Manchester United nebenan den Henkelpott mit Champagner füllen, sind in der Kabine des FC Bayern Trauer, Schock und ungläubiges Kopfschütteln angesagt. Die Frage, die sich alle stellen, lautet: Wie konnte das passieren? Das Camp Nou platzt aus allen Nähten. 90.245 Zuschauer fiebern dem Duell der Meister entgegen. Manchester United läuft in den legendären roten Sharp-Trikots auf und hat gerade die Premier League gewonnen. Auf der Gegenseite der frisch gebackene deutsche Meister aus München in silbergrauen Trikots mit weinroten Ärmeln. Beide Teams haben noch die Chance, das historische Triple zu holen. Auf den Banden macht Sony Werbung für die PlayStation 1. Der Schiedsrichter ist die italienische Ikone Pierluigi Collina. Die Trainer Alex Ferguson, der noch kein Sir ist, und Ottmar Hitzfeld schicken Spieler aufs Feld, deren Namen heute Nostalgie pur auslösen. Die Stars auf Seiten von Manchester heißen Peter Schmeichel, Gary Neville, Ryan Giggs und natürlich David Beckham. Beim FC Bayern stehen unter anderem Oliver Kahn, Lothar Matthäus, Mario Basler und Stefan Effenberg in der Startelf. Um 20.45 Uhr beginnt das Spiel. Die Anfangsphase läuft für die Bayern wie geschmiert. In der 6. Minute bekommen sie kurz vor dem Strafraum einen Freistoß. Ein Fall für Schlitzohr Mario Basler. Er legt sich aus halblinker Position den Ball zurecht und wir hören zu.
It's Basler. Oh, deflected it in. First blood to Bayern Munich. Mario Basler with a little over 5 minutes gone.
So haben die Bayern sich das vorgestellt. 1-0. Danach dominieren sie das Spiel und haben die berüchtigten Red Devils aus Manchester unter Kontrolle. Die Chancen zur Vorentscheidung, die sind wirklich da. Carsten Janker scheitert per Fallrückzieher an der Latte. Mehmet Scholl chippt den Ball an den Pfosten. Doch das 1-0 bleibt bis zur 90. Minute bestehen. Schiri Pierluigi Collina gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Auf der Bank stehen die Spieler der Bayern schon und warten darauf, jubelnd aufs Feld zu laufen. Zu ihnen gehört Lothar Matthäus, der sich in der 80. Minute hat auswechseln lassen. Manchester United wirft mit der letzten Kraft nochmal alles nach vorne. Stefan Effenberg grätscht einen Ball ins Tor aus und plötzlich gibt es Ecke. Ein Fall für David Beckham.
Schmeichel kommt, Vorsicht, der Ball kommt, Schmeichel mit dem Kopfball, Köln, raus mit dem Ding, raus mit dem Ding, Schuss, Achtung, Tor, 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 wenn der nicht im Abseits.
Teddy Sheringham erwischt die Bayern eiskalt. Sie bekommen den Ball nicht weg und plötzlich kommt der eingewechselte Stürmer im 5-Meter-Raum zum Abschluss. Es steht 1-1. Aus dem Nichts. Lothar Matthäus blickt auf der Bank fassungslos auf den Rasen. Die Bayern waren schon der sichere Sieger, doch jetzt gibt es Verlängerung. Oder? Auf einmal dreht sich dieses Spiel komplett. Manchester ist jetzt total am Drücker und greift die völlig überforderten Bayern weiter an. Ole Gunnar Solskjaer ist der 2. Stürmer, den Alex Ferguson eingewechselt hat. Seine Flanke wehrt Sami Kufur ab. Wieder gibt es Ecke von der linken Seite, wieder schnappt sich David Beckham den Ball. Und dann passiert es.
Ecke für Man U von Beckham, Kopfball, Achtung, Tor, Tor, der war nicht im Abseits, der Treffer gilt. Vorlage.
Teddy Sheringham leitet die Flanke von Beckham per Kopf weiter und Solskjaer hält den Fuß hin. Es ist das 2-1 für Manchester United in der 3. Minute der Nachspielzeit. David Beckham tritt 2 Ecken, die die Bayern mitten ins Herz treffen. Die Spieler brechen zusammen und kauern fassungslos auf dem Rasen des Camp Nou. Für sie bricht eine Welt zusammen.
2 Minuten zu verlieren. Sie liegen geschlagen auf dem Rasen. können es nicht fassen. Auch das sind die Bayern. Keine arroganten Millionäre, sondern Fußballer, denen das jetzt wehtut, denen das einen Stich ins Herz versetzt.
Grausam. So bitter kann Fußball sein. Innerhalb von 60 Sekunden macht der FC Bayern aus einer 1:0-Führung eine 1:2-Niederlage.
Es hätte eine Nacht der Helden werden können. Es ist eine Nacht der Tränen.
Am Ende dieser Nacht der Tränen steht auf dem Spielberichtsbogen ganz nüchtern 2:1 für Manchester United. Doch dieses Resultat drückt nicht mal annähernd aus, wie brutal diese Niederlage für die Bayern ist. Sie hatten die Hand doch bereits am Pokal, die Fans feierten schon und dann wird einem ganzen Verein, der von Erfolgen verwöhnt ist, auf grausamste Weise der Boden unter den Füßen weggezogen.
Plötzlich steht man vor dem Aus, vor dem Nichts und da fällt man schon in ein Loch.
So beschreibt Ottmar Hitzfeld seine Gefühlslage in diesen Momenten. Zusammen mit meinem Kollegen Frank Linkesch treffe ich ihn im Winter 2026 in seiner Heimat Lörrach. Wir wollen wissen, empfindet er diese brutale Niederlage als ungerecht?
Nein, ungerecht nicht. Wir hätten halt die Bälle reinmachen müssen, wenn wir Latte treffen, Pfosten treffen. Janka Latte, Scholl Pfosten. War super gemacht, da fehlten 1-2 Zentimeter, aber ich glaube, es ist, wenn man das so nennen darf, Schicksal. Aber trotzdem, man sucht Erklärungen und man findet ja keine.
Alex Ferguson tut das auch nicht. Der Trainer der Red Devils fasst die Geschehnisse im TV-Interview nach dem Spiel so zusammen.
Alex Ferguson, they put you through the mill into injury time, almost lost the cup and you win it. The new European champions, the treble, the dream come true for you.
Oh, I can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell.
Fußball, verdammte Hölle. Ja, das denken an diesem Abend alle, die es nicht mit Manchester United halten. So wie ein kleiner Junge im Bayern-Trikot, der völlig niedergeschlagen auf der heimischen Couch sitzt und mit Tränen auf dem Bildschirm starrt. Dieser Junge bin ich. Das Finale habe ich mit meinen Eltern im Fernsehen verfolgen dürfen, obwohl ich eigentlich nie so lange aufbleiben durfte. Bis auf meine Schwester hat sich die ganze Familie im Wohnzimmer versammelt. Sogar meine Mutter, die mit Fußball so gar nichts am Hut hat, hat das Geschehen gebannt verfolgt. So besonders ist dieses Spiel. Schließlich jagt der FC Bayern zu dem Zeitpunkt bereits 23 Jahre dem legendären Henkelpott hinterher. Ich weiß noch genau, wie ich es nicht begreifen konnte, wieso Thorsten Fink vor dem 1:1 diesen Ball nicht einfach auf die Tribüne kickt. Oder warum der geniale Lupfer von Mehmet Scholl nur am Pfosten landet. Wie ihr hört, bekenne ich hiermit Flagge. In dem Alter war ich glühender Fan des FC Bayern. Ich bewunderte die Spieler und war schlicht fasziniert von der großen, schillernden Welt des Fußballs. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann war meine Begeisterung für diesen Sport nie größer als zu dieser Zeit. Zugegeben, damals war meine Lektüre noch mehr die Bravo Sport als der Kicker. Von den RAN-Sendungen auf Sat.1 habe ich keine Sekunde verpasst. Wichtige Champions-League-Spiele des FC Bayern, die habe ich heimlich auf meinem Walkman im Radio verfolgt, damit meine Mutter nicht mitbekam, dass ich so spät noch wach war. Im Laufe der Jahre hat diese kindliche Begeisterung dann abgenommen. Heute ist es mein Job, Fußballspiele zu beobachten und objektiv über sie zu berichten. Aber zu behaupten, ich sei auch damals schon ein neutraler Beobachter gewesen, das wäre glatt gelogen und das würdet ihr mir völlig zu Recht nicht glauben. Um mich auf dieses Projekt vorzubereiten, habe ich in alten Kicker-Ausgaben gewälzt, Ergebnisse und Schlagzeilen von damals recherchiert und mir komplette Spiele aus dieser Zeit in voller Länge angeschaut. Auch das Finale von 99 habe ich mir nochmal reingezogen, obwohl es mich als kleiner Junge so traumatisiert hat. Es gibt zig Geschichten rund um dieses denkwürdige Finale. Etwa die von einem Freund meines Vaters, der am Morgen danach bei uns zu Hause anruft und seine Story erzählt. Er ist beim Stand von 1:0 in der 90. Minute aufgestanden und in den heimischen Keller gegangen, um eine Flasche zum Anstoßen zu holen. Als er wieder im Wohnzimmer angekommen ist, sieht er im Fernseher den hemmungslos weinenden Sami Kufur, der mit beiden Fäusten auf den Rasen von Barcelona hämmert. Er hat tatsächlich beide Tore verpasst. Der UEFA-Präsident Lennart Johansson erlebt Ähnliches. Beim Stand von 1:0 in der 90. Minute erhebt er sich von seinem Sitz auf der Ehrentribüne, um sich aufs Spielfeld zu begeben und den Bayern die Trophäe zu überreichen. Er steigt in den Aufzug, fährt einige Stockwerke nach unten und macht seinen Weg durch die Katakomben des Camp Nou. Als er am Spielfeldrand ankommt, traut er seinen Augen kaum.
Ich dachte, das kann doch nicht sein. Die Sieger weinen und die Verlierer sind am Tanzen.
Bei uns zu Hause, da tanzt niemand. Mein Papa schaltet traurig den Fernseher aus und meine Mutter versucht irgendwie, mich zu trösten. Natürlich vergeblich. In der Nacht bin ich der festen Überzeugung, dass ich jetzt mein Leben lang traurig sein werde. Während ich mit meinem Schicksal hadere, suchen die Bayern nach Antworten und Schuldigen. Ein großes Thema ist im Nachgang ein Wechsel von Trainer Ottmar Hitzfeld. Für Leitwolf Lothar Matthäus kommt in der 80. Minute Thorsten Fink, der vor dem 1:1 den Ball aus dem 16er dreschen will, ihn aber direkt vor die Füße von Ryan Giggs schlägt. Warum hat Matthäus, der als Weltmeister und Weltfußballer die höchsten Höhen eines Fußballerlebens erreicht hat, dieses so wichtige Spiel denn nicht beendet? Für diese Auswechslung hagelt es Kritik. Der Trainer dagegen verteidigt den Wechsel auch heute noch.
Das war die Entscheidung, wir haben das öfters gemacht. Matthäus Lothar war ja auch schon 38 und Mohnalter und wir haben davor auch schon diesen Wechsel gemacht, wie Thorsten Fink für Lothar Matthäus. Das hat funktioniert. Und wieso soll man dann im Finale etwas anderes machen?
Ein weiterer wichtiger Spieler in diesem Finale ist Stefan Effenberg, der die Fäden im Münchner Mittelfeld zieht. Effe, wie er genannt wird, kommt im Sommer 98 aus Mönchengladbach, wird aber direkt zum Leader auf dem Platz. Er ist ein Typ, der Stärke und Entschlossenheit ausstrahlt. Man hat das Gefühl, diesen Kerl haut nichts um. Mit seinen 30 Jahren hat er schon viel erlebt. Doch auch ihm macht diese Mutter aller Niederlagen schwer zu schaffen. Das erzählt er Frank und mir, als wir ihn im Winter 2026 in einem Hotel in München treffen. Gleich zu Beginn spielen wir ihm die Szenen aus dem Finale von 99 vor. Effenberg schaut gebannt auf den Bildschirm, während er antwortet.
Wo du eigentlich das Spiel mit 2-3-0 schon führen musst, das ist uns nicht gelungen. Wir haben viel liegen lassen, wir waren die klar bessere Mannschaft. History is made. Ja, und dann History is made. Geschichte ist gemacht worden. Nicht für uns. Ja, das ist so ein Spiel, das geht natürlich in die Geschichte ein, im negativen Sinne. Natürlich hat das wehgetan. Und der Sommer war auch nicht schön, der Urlaub. Das ist ja logisch.
Oliver Kahn geht es genauso. Er ist Bayerns großer Rückhalt und gilt in der Zeit um die Jahrtausendwende als der beste Torwart der Welt. Doch auch er kann bei beiden Treffern United nur noch dem Ball hinterher schauen. Ich treffe Kahn für dieses Projekt in einem Büro in München. Karl-Heinz, genannt Carlo Wild, ist mit dabei. Den FC Bayern hat er insgesamt 35 Jahre lang als Reporter für den Kicker begleitet. Die beiden kennen sich lange und gut und haben schon zig Interviews miteinander geführt. Für mich ist es das erste längere Gespräch mit Kahn. Auch ihm spiele ich gleich mal zu Beginn die beiden Tore Uniteds vor, quasi um das Pflaster schnell abzureißen.
Es war auf jeden Fall sehr schmerzhaft und das kann ich mich noch, äußerst schmerzhaft kann ich mich noch erinnern. Aber das Ausmaß dessen, was man da verschenkt hat, sportlich natürlich, das wird einem in dem Moment gar nicht so bewusst. Eigentlich ist das wie so ein, man ist irgendwie in so einer Leere und bewegt sich automatisch durch eine Leere hindurch und nimmt irgendwie noch Dinge wahr. Ich glaube, so ist der, eigentlich wie wenn man ein bisschen auch geschockt ist von einer, so kann man sich's, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen, von der Situation. Und ab diesem Moment hat sich natürlich in dem Leben derer, die da dabei waren, schon auch, würde ich mal sagen, ein bisschen was verändert. Nämlich dahingehend, dass man ein Erlebnis verarbeiten musste, was man, glaube ich, im Sport nicht so oft erlebt. Nicht umsonst hat man ja gesagt, die Mutter aller Niederlagen.
Ein treffender Titel. Der Kicker titelt nach dem Endspiel so: Tragödie für Bayern. Als Reporter vor Ort bei dieser Tragödie ist natürlich auch Carlo Wild. Seit 1987 berichtet er über den deutschen Rekordmeister. Später kommt die DFB-Elf dazu, die er bei zahlreichen Turnieren begleitet. Im Laufe seiner Karriere hat er alles erlebt, aber so etwas wie in der Nacht von Barcelona noch nie. Carlo und seine Kollegen haben ihre Texte schon an die Redaktion in Nürnberg übermittelt. In den Druckstandorten des Kicker warten hunderttausende Ausgaben darauf, gepresst zu werden. In allen sollen Berichte über den glorreichen Champions-League-Sieg des FC Bayern stehen.
Ja, und dann war eigentlich hier in Nürnberg die Siegesversion schon alles platziert und die Jungs wollten nur noch abdrücken. Und dann haben die Jungs von Manchester United Solskjaer abgedrückt und haben die zwei Tore gemacht. Und dann mussten die hier alles umändern. Also was dann in Nürnberg passiert ist, das habe ich natürlich in Barcelona nicht erlebt, aber ich habe einige Spätandrucke hier mitgemacht und es waren wirklich viele. Und wenn dann alles auf einmal kippt, dann ist natürlich der Teufel los. Aber dann wird der Job natürlich auch super spannend.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Alle Berichte über das Finale sind schon fertig geschrieben. Die Ausgabe steht. Ja, und dann muss innerhalb kürzester Zeit alles komplett umgeschrieben werden. Das bedeutet für die Beteiligten nur eines: Stress pur. So ein Spiel erlebt man auch in der Kicker-Redaktion nicht alle Tage. Halten wir fest, die Bayern liegen nach der Niederlage gegen Barcelona am Boden. Klar, der Spielverlauf ist dramatisch und brutal, aber warum genau ist die Niederlage für den FC Bayern so schrecklich? Wir müssen ein bisschen ausholen. Mitte der 70er Jahre wird München zur Hauptstadt der Fußballwelt. Zu dieser Zeit heißt der Wettbewerb, den wir heute als Champions League kennen, noch ganz schlicht Europapokal der Landesmeister. Und zwischen 1974 und 1976 wandert dieser Europapokal dreimal in Folge an die Isar. Es ist die goldene Ära von Franz Beckenbauer, Sepp Maier und Gerd Müller. Auch die späteren Bayern-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sind mit dabei. Hoeneß bei allen drei Titeln, Rummenigge als junges Talent bei den Triumphen 75 und 76. Ja, warum ich das erzähle? Weil die nachfolgenden Generationen es allesamt nicht schaffen sollten, den berühmten Henkelpott zurück nach München zu holen. Die Chancen, die waren da. 1982 steht der FC Bayern im Finale von Rotterdam Aston Villa gegenüber und verliert 0-1. 1987 folgt der nächste Anlauf. Im Halbfinale haben die Bayern um Lothar Matthäus das große Real Madrid ausgeschaltet. Im Endspiel in Wien gewinnt aber der Außenseiter FC Porto überraschend mit 2-1. Die Schlagworte Real Madrid und Halbfinale könnt ihr euch übrigens schon mal merken. Auf diese Kombination werden wir im Laufe dieses Podcasts noch einige weitere Male stoßen. Als die Mannschaft um Matthäus, Effenberg und Co. also auch noch dieses denkwürdige Finale von Barcelona verliert, da ist es schon die dritte Endspielniederlage in Folge für die Bayern. Der letzte Triumph im Europapokal liegt mittlerweile 23 Jahre zurück. Wobei, so ganz stimmt es nicht. 1996 holt der FCB immerhin den UEFA Cup. Doch der damalige Trainer Franz Beckenbauer macht unmissverständlich klar, was er von dem Wettbewerb hält. Er soll ihn der Cup der Verlierer genannt haben. Stimmt es denn? Carlo Wild hat da mal was klarzustellen.
Ich will hier nicht die Fußballgeschichte oder irgendwelchen Legenden widerlegen, aber ich bin mir zu 99,99% sicher, dass ich den Spruch von Beckenbauer live miterlebt habe. Beckenbauer hat zumindest damals zum ersten Mal gesagt, es ist der Cup der Enttäuschten. Todsicher.
Ob nun Cup der Verlierer oder Cup der Enttäuschten, die Sehnsucht nach einem großen Triumph im Cup der Gewinner ist in München riesengroß.
Man kann immer sagen, die Bayern haben die Meisterschaft gefeiert, aber sie haben immer an die Champions League gedacht. Die Champions League war der absolute Titel ihrer Sehnsucht.
Trifft die Niederlage von Barcelona Trainer und Spieler deshalb nochmal extra hart? Stefan Effenberg hat da eine klare Meinung.
Ja, auf jeden Fall. Wir ja auch. Also nicht nur ganz München, nicht die Stadt, die Fans, alles, der ganze Verein, wir Spieler natürlich. Die Mannschaft wurde ja ein Stück weit neu zusammengebaut. Ne? Also das Trainerteam kam neu, Ottmar Hitzfeld, Michael Henke, Salihamidzic, Jens Jeremies, Thomas Linke, meine Wenigkeit. So, und da hast du schon gespürt, wir treten nicht nur an, um die deutsche Meisterschaft und Pokal zu gewinnen, sondern auch die Champions League wieder zurückzuholen nach München. Das ist uns da in dem Spiel dann leider nicht gelungen.
Schon in den Momenten nach dem Abpfiff brodelt es im Verein. Und zwar gewaltig.
Es hat ja sich auch sehr schnell rumgesprungen, dass Helmer diese Szene gemacht hatte und quasi gegen den Trainer.
Was Carlo meint? Thomas Helmer, der eigentlich Kapitän des Teams ist und 90 Minuten auf der Bank zusehen musste, verabschiedete sich nach der Siegerehrung mit zwei erhobenen Mittelfingern.
Ja, Thomas hat zwar, was ja eigentlich überhaupt nicht sein Stil ist und sein Niveau, gesagt, er hätte seiner Frau irgendeine Handzeichen gegeben. Hitzfeld und die Bayern haben es gewertet, wie es dann auch später zugegeben hat. Er war stocksauer, enttäuscht, dass er nicht spielen durfte. Scholl musste 10.000 zahlen, weil er zu einem Fan gesagt hat, Matthäus, wenn es ernst wird, verpisst er sich immer. Lothar wurde ja ausgewechselt. Lothar hat aber x-mal zugegeben, auch wir haben mal drüber gesprochen, er fühlte sich damals total kaputt und ist rausgegangen. Es war ein Riesenzirkus damals hinterher.
Wie geht der Rest der Mannschaft mit dem Moment der größten Niederlage um? Nun, auf verschiedene Wege. Carlo ist beim Bankettabend nach dem Spiel mit dabei.
Ich stand mit Hoeneß vor diesem Festsaal, wo Basler und Markus Pappl, die sehe ich heute noch tanzen. Markus Pappl hat einmal gesagt, es war die beste Fehde, die der FC Bayern je hatte. Für mich völlig unfassbar, weil ich begreife Sport schon immer so und habe es immer so begriffen, auch wenn man nur Amateurfußballer war. Fußball spielen ist gewinnen wollen. Und die haben halt damals eine extreme Frustbewältigung gemacht. Und ich stand da mit Hoeneß. Hoeneß hat geglüht.
Gehören Oliver Kahn und Stefan Effenberg auch zur Abteilung Frustbewältigung?
Ich persönlich bin nicht mehr aufs Bankett und war im Grunde wie erstarrt und wusste auch gar nicht so genau, was ist da jetzt eigentlich passiert, wie ist das passiert.
Ich war auf dem Zimmer, ja. Ich bin direkt, also Pflichtaufgabe noch Bankett und dann bin ich direkt weg gewesen. Ja, mit Carsten Janker damals zusammen sind wir aufs Zimmer und waren in tiefer Trauer.
Die einen feiern, die anderen verlieren sich in tiefer Trauer. An einen normalen Trainingsalltag ist nicht mehr zu denken, doch der wäre eigentlich nötig. Denn 2,5 Wochen später steht für den FC Bayern das nächste Endspiel an. Am 12. Juni 1999 kommt es im DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion zum Nord-Süd-Schlager gegen den SV Werder Bremen. Aber Trainer und Spieler stehen noch unter den Eindrücken der Erlebnisse von Barcelona.
Dann natürlich muss man viele Einzelgespräche führen, muss die Spieler wieder aufrichten. Alle sind furchtbar enttäuscht. Man muss auch immer sehen, das ganze Umfeld der Spieler, das prägt ja auch die Spieler. Man wird immer wieder angesprochen, egal wo man hinkommt. Man wird immer konfrontiert. Wie soll man dann sich voll konzentrieren auf Pokalfinale? Und der Schock saß noch in den Gliedern.
Das merkt man im Spiel an. Nach 120 Minuten steht es 1:1. Es geht ins Elfmeterschießen. Und genau da versagen ausgerechnet den beiden Anführern Lothar Matthäus und Stefan Effenberg die Nerven. Beide verschießen ihre Strafstöße und Werder gewinnt am Ende mit 5:4. Wieder heißt es, nichts zu feiern, FC Bayern. Am Ende der Saison 98-99 gewinnt der FC Bayern somit nur die Meisterschaft. Die Spieler sind entsprechend bedient, als sie den Platz des Berliner Olympiastadions verlassen. In der Recherche ist mir eine bemerkenswerte Szene aufgefallen. Während die Bremer ihren Elfmeterhelden Frank Rost und den Titel feiern, da verlassen Stefan Effenberg und Lothar Matthäus niedergeschlagen den Platz. Ottmar Hitzfeld geht auf sie zu, will ihnen aufmunternde Worte zusprechen, versucht sie aufzuhalten, aber die beiden lassen ihren Trainer einfach stehen. Fast schon verzweifelt ruft er ihn noch hinterher. Keine Reaktion. Ich spiele Hitzfeld diese Szene vor.
Die sind auch enttäuscht über alles Mögliche oder über meine Maßnahmen oder über Mitspieler. Egal, das ist die Welt der Fußballspieler. Das ist ja auch der Druck, den die Spieler haben. Und ja, da muss man auch Verständnis haben.
Verständnis ist das eine. Eine Mannschaft, die am Boden liegt, wieder aufzubauen, das andere. Hitzfeld ist jetzt also gefragt. Reporter Carlo Wild erinnert sich an ein zweistündiges Gespräch mit dem Trainer, das er nach dem Saisonfinale 99 geführt hat.
Das war natürlich eine Goldgrube, dieses Gespräch, habe ich nie vergessen. Und er hat damals, war für mich so von der Psychologie her, Hitzfeld war schon, kommen wir da noch dazu, Psychologe, gesagt, diese Stunden jetzt, die sind total entscheidend, ob ich den Laden nochmal in den Griff bekomme oder ob alles auseinanderfällt.
Auch Oliver Kahn ist sich bewusst, dass jetzt alles am seidenen Faden hängt.
dieser Moment hat natürlich schon das Potenzial, so einen Verein auch mal zu zerreißen, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber ich glaube, insbesondere Ottmar Hitzfeld hat da sehr, sehr große Führungsqualitäten auch bewiesen und von Anfang an auch verstanden, nachdem das passiert ist, welche Sprengkraft das auch in sich birgt. Ja, was den Verein, was die Mannschaft, was die Verantwortlichen, was die Spieler anbelangt, weil das entzweit natürlich im ersten Moment.
Wie schafft man es als Trainer, eine entzweite und total enttäuschte Mannschaft wieder aufzubauen?
Ich habe eigentlich mit jedem Spieler gesprochen, aber mit den Leitwölfen natürlich noch mehr, die Verantwortung tragen. Oder jetzt Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, ja, das sind ganz wichtige Spieler, die auch Ausstrahlung haben, Kapitän der Mannschaft oder die Mannschaft vertreten, nach außen vertreten. Ja, da ist sehr viel Kommunikation notwendig, um einfach wieder an sich zu glauben und vor allen Dingen auch den Zusammenhalt zu predigen, dass wir ein Team sind. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten im Fußball.
Zusammenhalt, das ist ein gutes Stichwort. Denn den hat der FC Bayern jahrelang schmerzlich vermissen lassen. Hinter dem Verein liegen nicht nur wegen der beiden verlorenen Endspiele bewegte Zeiten. Die 90er Jahre haben diesen Club geprägt wie kaum eine Epoche zuvor. Die Bayern werden Teil der Popkultur. Es ist so viel geboten, dass sich auf einmal auch Leute außerhalb der Sportwelt für den Verein aus München interessieren. Es ist die berüchtigte Zeit des FC Hollywood. Skandale, Zoff und Intrigen sind lange Zeit an der Tagesordnung. Spieler, die sich über die Medien gegenseitig kritisieren und das Münchner Nachtleben unsicher machen. Matthäus, der ein Tagebuch schreibt und dabei Kabineninterna veröffentlicht. Trapattoni und die legendäre Wutrede, mit der er seine halbe Mannschaft an die Wand klatscht.
Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Struss ist zwei Jahre hier, gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaube... Struss!
Und. Diesen Sauhaufen musste der Trainer in seiner ersten Saison erstmal in den Griff bekommen, wie sich Carlo erinnert.
Hitzfeld hat klipp und klar gesagt, hat sein Terrain abgesteckt, wer nicht mitzieht, den schmeiß ich raus. Es hat dann trotzdem Rückfälle gegeben, als dann 1999 war, eben damals das mit Helmer, mit Mehmet Scholl und so weiter. Es ist zwar der Mythos, der hatte schon diesen FC Hollywood befriedet, aber vollkommen in Griff hast du das nicht bekommen.
Nach der schlimmen Niederlage von Barcelona ist klar, dass es weitere Veränderungen geben muss. Thomas Helmer muss nach seinem Stinkefinger-Eklat gehen. Er verlässt den Verein Richtung Sunderland. Der oftmals glücklose Stürmer Ali Dai wechselt zu Hertha BSC. Dafür kommen gleich mehrere Neuzugänge. Unter anderem die beiden Südamerikaner Roque Santa Cruz und Paolo Sergio, die für Wirbel in der Offensive sorgen sollen. Aber auch ein neuer Mann für die Abwehr. Und der wird in dieser Geschichte eine zentrale Rolle einnehmen. Sein Name? Patrick Andersson. Der Schwede kommt wie Effenberg ein Jahr vor ihm aus Mönchengladbach zu den Bayern. Andersson erinnert sich, wie es war, in ein Team von Spielern zu kommen, die gerade die schlimmste Niederlage ihrer Karriere erlitten hatten. Findet er einen Verein vor, der komplett am Boden liegt?
Ja, am Boden nicht. Die Wille war immer noch da. Und ich glaube, das war ein Vorteil für mich. Die Mannschaft war nicht satt. Die hat immer noch die gleiche Richtung damals gehabt. Und das, glaube ich, für den Verein, für die Fans und auch für die Mannschaft enorm wichtig.
Das, was Andersson erzählt, das kommt dann doch überraschend. Wer glaubt, dass beim FC Bayern nach den beiden Finalniederlagen alle total niedergeschlagen sind, der liegt falsch. Trotzdem müssen sich alle der Traumabewältigung stellen. Stefan Effenberg wird zum neuen Kapitän ernannt und hat direkt eine riesige Aufgabe. Er muss nicht nur sich selbst, sondern auch seine Teamkollegen wachrütteln und einschwören auf die großen Aufgaben, die kommen sollen.
Aber wenn du antrittst als Sportler und du hast diesen Antrieb auch, Titel zu gewinnen, nicht Spiele, Spiele musst du gewinnen, um Titel zu gewinnen, aber um Titel zu gewinnen und eben auch diesen großen Titel, dann musst du vorangehen. Und das war meine Aufgabe und das war meine Pflicht, auch die vom Oliver Kahn zu zeigen, eben nicht in Selbstmitleid, sondern lass uns auch, wenn es schwer wird oder schwer fällt, am Anfang auch der Saison wieder diese Spielfreude und Freude ausstrahlen und hey, na, wir greifen wieder an.
Zu Beginn der Saison 99-2000 ist also so einiges neu beim FC Bayern. Es gibt einen neuen Kapitän mit Stefan Effenberg, ein neues Teenie-Idol mit Roque Santa Cruz, einen kommenden Abwehrboss mit Patrick Andersson und einen frischen Wind, der in München weht, um die Geister von Barcelona zu vertreiben. Am 1. Juli 1999 startet die neue Spielzeit offiziell. Vom Cover des Kicker, der an diesem Tag erscheint, strahlt Bayer Leverkusens Trainer Christoph Daum entgegen. Die Schlagzeile lautet: Neuer Angriff auf die Bayern. Daum kündigt an, wir werden alles unternehmen, um die Schale zu holen. Während die Münchner mit Wundenlecken beschäftigt sind, wittern andere ihre große Chance, die angeschlagenen Bayern zu attackieren. Die Konkurrenz schläft nicht. Wie verwundbar sind Effenberg und Co. denn nach dem Drama von Barcelona?
Boah, verwundbar, so würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
Okay, sorry, Effe.
Aber man konnte uns knacken. Aber wenn man sowas gesagt bekommt, wird man antworten. Also ich nehme sowas als, oder hab das als Motivation genommen zu sagen, okay, schön zu hören, wir sehen uns. Irgendwann sehen wir uns und dann gibt's die Antwort auf dem Platz.
Klare Kante. Wie sehen das Hitzfeld und Kahn?
Ja, das gehört zum Geschäft und das ist ein logischer Schritt für alle anderen, dass sie sagen, ja, die Bayern sind angeschlagen, jetzt haben wir eine Chance. Und dem muss man eben auch entgegenstehen und muss mit der Mannschaft sprechen, was uns erwartet. Und jetzt erst recht Stimmung, eine Trotzreaktion zeigen, das ist immer enorm wichtig.
Und dieser Schmerz, dieser Moment, diese Grausamkeit dieses Momentes fängt dann irgendwann an, dich zusammenzuschweißen. Ist auch interessant, wenn du heute nach so vielen Jahren jemanden triffst, der da mit dir dabei war, das ist wie ein unsichtbares Band, was einen da miteinander verbindet. Das kann man gar nicht beschreiben, das kann man gar nicht erklären. Man fühlt irgendwo eine Beziehung zu demjenigen, mit dem man das da erlebt hat.
Die Bayern gehen also nur nach außen hin als angeschlagener Titelverteidiger in die neue Bundesliga-Saison. Innerhalb der Truppe herrscht eine andere Haltung. Das Motto lautet: Euch zeigen wir's. Das große Ziel ist klar: Der Henkelpott soll her. Stefan Effenberg versammelt seine Kollegen im Sommer und richtet aufbauende Worte an sie.
Lasst uns das zusammen nochmal machen, angehen und antworten auf das, was, wie gesagt, passiert ist. Und das wäre dann unsere Befreiung. Und das haben sie dann auch irgendwie auch alle verstanden und sind dann auch mitmarschiert.
Das Drama von Barcelona soll vergessen werden, die Niederlagen in großen Spielen endlich der Vergangenheit angehören. Das Motto lautet: Ruhe, Konzentration aufs Wesentliche, keine Skandale und vor allem bloß kein Drama. Was unsere Protagonisten im Sommer 99 noch nicht ahnen können: Nichts davon wird eintreten. Im Gegenteil.
Es war einfach so viel Drama zu der Zeit.
Die Bayern stehen am Ende des Millenniums vor einer denkwürdigen Saison, die Bundesliga-Geschichte schreiben und Herzen brechen wird. Die nächste Station unserer Reise beginnt mit einer weltmeisterlichen Watschen an der Säbener Straße.
Dann sehe ich, wie Bicende aufzieht. Da dachte ich, nein, bitte nicht, und schon klatsch.
Die Reise geht in einer Pizzeria in Regensburg weiter, führt die zentrale Figur der 90er Jahre nach New York und erreicht schließlich in einem Sportpark vor den Toren Münchens ihren dramatischen Höhepunkt.
Es ist perfekt, es ist vollbracht. Mein Gott, liebe Leute, da läuft einem der kalte Schauer über den Rücken. Mitleid, Mitgefühl, irgendwie ein Gemisch.
Und glaubt mir, das war noch gar nichts. In den kommenden 5 Folgen erleben wir die spektakulärste Zeit im Fußball.
Tor! Super Tor, meine Herren!
Wir werden Zeuge des dramatischsten Meisterkampfs der Geschichte.
Boah, das war das geilste Bundesliga-Finale, was es in der Geschichte der Bundesliga gab.
Also unfassbar. Das war der intensivste Moment in 37 Jahren als Kicker-Reporter, den ich in einem Stadion erlebt habe.
Wenn ihr mir das alles so sagt, dann denke ich manchmal, habe ich schon eine tolle Zeit erleben dürfen, beim FC Bayern da zu sein. Genau in dieser Zeit da zu sein, weil es so viel Drama war.
Dabei nehme ich euch auch mit auf meine persönliche Reise und wie es war, diese spektakuläre Zeit von außen zu begleiten. Und ganz zum Schluss lande ich als kleiner Junge wieder für ein Champions-League-Finale auf derselben Couch, auf der ich 2 Jahre zuvor bittere Tränen vergossen habe.
Wir melden uns aus Mailand, aus dem Giuseppe Meazza Stadion.
All das und noch so viel mehr erfahrt ihr in den kommenden Folgen von Trauma und Triumph, der FC Bayern und seine Wiederauferstehung. Ein Kicker Plus Podcast. Trauma und Triumph, der FC Bayern und seine Wiederauferstehung, ist ein Kicker Plus Podcast. Projektmanagement Benjamin Schmid und Felix Kneidl. Host Felix Kneidl. Redaktionelle Mitarbeit und Storytelling Felix Kneidl, Jannik Brunner, Frank Linkesch, Toni Lieto, Isabella Fischer, Jan-Philipp Wilhelm. Schnitt und Sounddesign Marc Übel. Aufnahmeleitung Merle Hönig. Grafik Yannick Kaukuris und Lisa Schwarm. Danke an alle Gesprächspartner dieser Folge. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Ihr habt Feedback an uns? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@kicker.de.